Ein Herz, ein Team. Herzlich willkommen zum Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH. Professor Dr. Christian Stumpf, Direktor der Klinik für Kardiologie, und Professor Dr. Christian Heim, Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, geben Einblicke in die moderne Herzmedizin. Gemeinsam stehen sie für das Motto »Ein Herz, ein Team«. In jeder Folge erzählen wir von echten Situationen aus dem Leben und zeigen, wie fortschrittlich, schonend und menschlich Herzmedizin heute sein kann.
Es ist ein sonniger Tag im Mai. Die Hochzeitsgäste sitzen gespannt in der kleinen Kapelle, während der Bräutigam und die Braut sich das Jawort geben. Plötzlich, mitten im Gelübde, bricht der Bräutigam zusammen. Panik bricht aus, die Gäste rufen den Notarzt. Und die Braut kniet verzweifelt neben ihrem Partner. Der Patient ist wach.
Oh, das ist aber keine schöne Geschichte. Christian, woran muss man denn da denken als Kardiologe? Wie ist da deine Sicht?
Gut, also es ist mal wichtig, wenn jemand kollabiert, offensichtlich ist er noch bei Bewusstsein, haben ja die Gäste schon alles richtig gemacht. Der Notarzt ist verständigt, das ist schon mal das Allerwichtigste, was man machen kann als Laie. Den Notarzt zu verständigen und sich dann natürlich um den Patienten zu kümmern. Also nachdem er wach ist und ansprechbar, ist es ja schon positiv. Als nächstes, wenn er ins Klinikum kommt mit dem Notarzt, ist es natürlich wichtig, was kann man haben, wenn man plötzlich kollabiert. Er hat dann in der Notaufnahme noch angegeben, er hat plötzlich heftigste Brustschmerzen verspürt, Thoraxschmerzen sagen wir dazu. Und da muss man natürlich ganz klar dran denken, dass man eine koronare Herzerkrankung haben kann. Also praktisch ein Herzinfarkt letztendlich oder ein akutes Koronarsyndrom. Da muss man auch sagen, das kann natürlich auch junge Leute treffen. Ja, also nicht nur 80-Jährige, sondern es kann natürlich auch einen jungen Bräutigam erwischen. Ja, also insofern, was sagst du dazu, Christian?
Glaubst du wirklich, so jung, das ist ja wirklich bitter, er ist vielleicht um die 30 und hat jetzt dann einen Herzinfarkt. Ist das typisch, meinst du? Da muss man wirklich sofort dran denken. Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Oder? Ja, es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, aber man muss schon sagen, die Atherosklerose, das ist ja die Ursache der koronaren Herzerkrankung, das heißt die Fettablagerung oder die Verkalkungen innerhalb der Herzkranzgefäße. Diese Gefäße können ja dann irgendwann diese Plaques aufreißen. Da spielt natürlich auch eine Genetik eine gewisse Rolle. Also wenn man eine gewisse familiäre Disposition hat, wenn vielleicht schon der Großvater in jungen Jahren, ja, oder aber auch die Eltern vielleicht da schon ein Problem hatten, dann ist es natürlich genetisch, gibt es natürlich Menschen, die in gewisser Hinsicht benachteiligt sind. Es gibt ja immer den Spruch auch, ja, Rauchen ist ja eins der Hauptrisikofaktoren. Und dann gibt es ja immer wieder Patienten, die dann sagen, der Großvater hat auch geraucht und ist 90 geworden. Aber da muss man auch ganz klar sagen, es gibt natürlich Menschen, die sind übervorteilt von der Natur. Ja. Aber in jungen Menschen, wenn der eine gewisse genetische Veranlagung hat und dann eben noch Risikofaktoren, also Risikofaktoren heißt, er raucht zum Beispiel, hat vielleicht noch einen Diabetes, ja, oder einen Hochdruck und, also was ganz wichtig ist, einen hohen Cholesterinwert. Also eine Fettstoffwechselstörung mehr oder weniger. Das sind alles Faktoren, die sich dann nicht addieren, aber potenzieren können, sodass durchaus auch passieren kann, dass man eben als 30-Jähriger mit entsprechenden Risikofaktoren trotzdem einen Herzinfarkt erleiden kann.
Jetzt hast du ganz schön eigentlich die Risikofaktoren der koronaren Herzerkrankung schon dargestellt und vor allem sind es die Risikofaktoren, die wir unseren Patienten auch immer sagen, sind vor allem die beeinflussbaren Risikofaktoren, wie du gesagt hast, der Bluthochdruck, der Diabetes mellitus, das Rauchen, die Fettstoffwechselstörung, das sind die beeinflussbaren Risikofaktoren. Was wir unseren Patienten aber schon auch immer sagen müssen, es gibt ja noch andere Risikofaktoren. Zu den Risikofaktoren, die man nicht wirklich beeinflussen kann, gehört natürlich das Alter, das männliche Geschlecht, die zwar von dir erwähnten genetischen Risikofaktoren, aber das sind Risikofaktoren, die Patienten zwar wissen, was ihr Grundrisiko erhöht, aber die können sie ja nicht wirklich beeinflussen. Ich meine, es ist man kann ja sein Alter, man wird einfach älter, das Geschlecht kann man auch schwer beeinflussen. Und selbst wenn man es beeinflussen könnte, muss man sagen, würde das Risiko durch den Hormonstoffwechsel ja nicht umgewandelt werden. Und ja, wichtig ist dann, glaube ich, dass man die beeinflussbaren Risikofaktoren dann so gut es geht reduziert. Das heißt, das Rauchen aufhört, Fettstoffwechsel, Cholesterin in erster Linie einstellt mit guter Ernährung, vielleicht auch mit Tabletten, den Bluthochdruck einstellt. Und auch beim Diabetes ist natürlich die Ernährung und vielleicht auch die Therapie mit verschiedenen Medikamenten ganz wichtig.
Ja, du hast es gesagt. Also es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass man jetzt sagen kann, du bist jetzt Mann, hast genetisches Risiko, hast halt Pech gehabt. Sondern man kann natürlich schon was beeinflussen. Jetzt ist es aber so, dass jeder natürlich wissen will, wie geht's weiter mit dem Bräutigam, der jetzt in der Notaufnahme ist und wir haben Verdacht darauf, dass er einen Herzinfarkt hat. Da werden natürlich Untersuchungen durchgeführt. Die wichtigste Untersuchung, die findet schon im Notarztwagen statt. Das ist letztendlich, dass man 12-Kanal-EKG schreibt. Man kann im EKG natürlich auch erkennen, hat der Patient einen sogenannten ST-Hebungsinfarkt oder nicht. Das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung bei dem sogenannten akuten Koronarsyndrom. Denn Patienten, die so einen ST-Hebungsinfarkt haben, den man sofort im EKG sehen kann, sind natürlich wichtig. Also das sind Zeichen im EKG, dass ein Herzkranzgefäß verschlossen ist. Also da hängt ein Pfropfen drin, wenn man so will. Und das Herz wird dann nicht mit Blut und nicht mit Sauerstoff versorgt. Und dann ist natürlich höchste Eisenbahn. Und deswegen ist natürlich dieses EKG schon im Notarztwagen sehr wichtig, weil warum? Die wichtigste Therapie ist, das Gefäß möglichst schnell wieder aufzumachen. Also wir sagen dazu ja, time is muscle. Ja, das heißt, das Gefäß muss wieder aufgemacht werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solche Patienten möglichst schnell in eine Klinik kommen mit 24/7 Bereitschaft zum Akutherzkatheter. Ja, also das heißt, dieser Patient braucht dann, wenn er einen Hebungsinfarkt hat, natürlich sofort auch die Versorgung, dass mit einem Herzkatheter letztendlich das verschlossene Gefäß wieder eröffnet wird und dadurch die Durchblutung wiederhergestellt wird. Und das ist natürlich auch lebenswichtig, dass diese Patienten deswegen schnell in eine Klinik müssen und entsprechend versorgt werden müssen. Dann wird man meistens einen Stent implantieren und das Gefäß wieder mechanisch aufmachen. Was aber ganz wichtig ist, natürlich auch zu wissen, dass die Akuttherapie ist wichtig, um möglichst schnell die Durchblutung wiederherzustellen. Wenn man dann einen Stent hat im Gefäß, dann kann man sich das ja so vorstellen, dass mit diesem Stent letztendlich der Plug an die Wand gedrückt wird. Das heißt, wir machen jetzt mechanisch, physikalisch das Gefäß wieder auf. Aber wir haben die Grunderkrankung noch nicht behandelt. Ja? Das heißt, es ist jetzt lebensnotwendig, diesen Stent zu implantieren. Allerdings ist es ganz wichtig, was du auch vorhin schon gesagt hast, wir müssen dann trotzdem die Arteriosklerose behandeln. Und die Behandlung der Arteriosklerose ist im Wesentlichen eine Behandlung der Risikofaktoren. Also den Cholesterinspiegel gut einstellen. Ja, man braucht dann Cholesterinsenker. Falls ein Diabetes vorhanden ist, muss der Zucker gut eingestellt sein. Der Hochdruck muss eingestellt sein. Und was natürlich ideal wäre, wenn man Raucher ist, aufzuhören zu rauchen. Das ist natürlich auch schwierig. Man kann schlecht sagen, wenn man jetzt eine gewisse Sucht hat, ja, das von heute auf morgen zu beenden. Aber das sind natürlich wichtige Faktoren, damit es eben in Zukunft nicht zu einem weiteren Ereignis kommt.
Na gut, aber wann soll man das Rauchen aufhören, wenn man so einen von Latz geknallt bekommt? Ich denke, dann ist schon höchste Eisenbahn, dann wirklich auch aufzuhören. Und ich denke, das ist für viele Patienten eine Möglichkeit und eine Chance, ein neues Leben zu starten. Jetzt hast du gesagt, die Herzkranzgefäße müssen wieder mit Blut versorgt werden. Jetzt muss ich als Herzchirurg natürlich sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten, die Blutversorgung für den Herzmuskel wiederherzustellen. Da ist in erster Linie die Bypass-Operation. Aus unserer Sicht, gerade für jüngere Patienten auch, wenn die Risikofaktoren wie zum Beispiel Diabetes haben, natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt einen Fall, der mit einem ST-Hebungsinfarkt natürlich akut sofort versorgt werden muss. Da ist es sicherlich richtig, hier einen Stent zu implantieren, um die Akutsituation abzuwenden. Aber es gibt ja auch andere Patienten. Es gibt ja Patienten, die mit einer stabilen KHK behandelt werden müssen. Und da ist es, glaube ich, so, dass wir, und das zeichnet uns ja am Klinikum aus, die Patienten wirklich gemeinsam betrachten und für den Patienten dann die individuell beste Therapie finden.
Ja, du hast genau recht. Letztendlich, wir Kardiologen haben natürlich in den letzten Jahren den Herzchirurgen schon einige Fälle abgenommen, muss man ganz klar sagen. Es kann immer mehr gestentet werden. Ja, in der Zwischenzeit kann man natürlich auch über Jahre verschlossene chronische Gefäßverschlüsse wieder aufdröseln, in Anführungszeichen. Also es gibt schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber du hast es richtig gesagt. Wichtig ist natürlich auch jetzt außerhalb der Akutsituation. Es gibt Patienten, die haben ein chronisches Koronarsyndrom, also im Gegensatz zu dem akuten Koronarsyndrom. Und diese Patienten können eben aufgrund von Diabetes und entsprechenden Risikofaktoren schwerste Verkalkungen an allen drei Herzkranzgefäßen haben, also multiple Veränderungen an allen Gefäßen. Und da muss man ganz klar sagen, da ist die Herzchirurgie weiterhin en vogue. Also das ist nicht unmodern geworden. Da ist natürlich auch wichtig, dass dann Kardiologe und Herzchirurg natürlich in einem Team zusammenarbeiten. Und das ist ja auch immer wichtig, auch für mich als Kardiologe, wenn ich im Haus gleich nebenan einen Herzchirurgen habe, ist das natürlich auch eine gewisse Sicherheit für mich als Kardiologen. Ich kann mich weit aus dem Fenster lehnen und kann natürlich dann auch komplexere Prozeduren durchführen, weil ich weiß, ich habe als Backup meinen Herzchirurgen. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer gut, dass wenn so ein Patient zu uns kommt mit einer schwersten sogenannten Dreigefäßerkrankung, dann können wir natürlich vor Ort auch alle Optionen anbieten. Ja, also sowohl interventionell, das heißt also die Herzkathetertechniken, als auch alle operativen Techniken. Und wie du schon gesagt hast, ja, in unserem Heart-Team, da geht es ja auch immer darum, ein Herz, ein Team. Also kein Patient muss jetzt Angst haben, wenn er jetzt zu mir kommt als Kardiologen, dass ich ihn jetzt komplett durchstente, um es salopp zu sagen, sondern es ist so, dass immer für den Patienten die individuell richtige Therapie gemeinsam gewählt wird. Ja. Jetzt in diesem Fall mit dem Bräutigam mit Herzinfarkt, da ist natürlich die Akutkatheteruntersuchung natürlich wichtig, um möglichst schnell das Gefäß wieder aufzumachen. Es gibt aber auch Fälle, da ist die Situation so dramatisch, ja, dass nicht nur ein Gefäß betroffen ist, sondern mehrere Gefäße. Und da kann es auch sein, dass man trotzdem eine Akutoperation durchführen muss.
Auch die Akutoperation gibt es natürlich. Und was es auch noch gibt, sind sogenannte Hybridansätze. Die Hybridansätze bedeuten ja, dass die Bypass-Operation, die Stent-Implantation komplementär verwendet wird. Das würde dann so ausschauen, dass ein Patient zum Beispiel die Vorderwand revaskulärisiert bekommt mit dem Mammaria-Bypass. Das weiß man aus Studien, dass das die Option für die koronare Herzerkrankung ist, die längste Offenheitsrate für die Gefäße am Herz garantiert und auch den besten Überlebensvorteil bietet. Und die kann man natürlich sowohl ergänzen mit weiteren Bypass-Grafts, aber natürlich auch ergänzen mit sogenannten Stent-Implantationen, wenn der Patient zum Beispiel die rechte Kranzarterie dann im Intervall interveniert bekommt, dann kann der Patient auch davon sehr gut profitieren.
Und ein wichtiger Punkt ist noch, ja, es gibt ja auch die sogenannten Off-Pump-Eingriffe, das heißt ein herzchirurgischer Eingriff ohne Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine. Kannst du das nochmal genauer erläutern, was da passiert?
Ja, vielleicht muss man davor sagen, dass die Bypass-Operation ja schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird und in den meisten Zentren die Herz-Lungen-Maschine verwendet wird, um das Herz während der Operation auch anhalten zu können. Also es sind Patienten, die dann der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Das Blut wird mit Sauerstoff angereichert und ins arterielle System zurückgegeben und man kann dann tatsächlich das Herz anhalten mit einer sogenannten Kardioplegie, also Herzstillstandslösung, und kann dann ganz in Ruhe, weil das Herz ja ist ja ein Muskel, der dauernd pumpt. Es ist das einzige Organ, das sich ständig bewegt. Und während so einer Herzoperation mit Herz-Lungen-Maschine ist es eben möglich, dieses Herz anzuhalten und in Ruhe die Anastomosen zu nähen und die Blutversorgung dann sicherzustellen. Und die moderne Herzchirurgie sieht eben in ausgewählten Fällen auch die Möglichkeit, diese Bypass-Operation am schlagenden Herzen durchzuführen. Das ist eine sogenannte minimalinvasive Bypass-Chirurgie, die trotzdem über eine Eröffnung des Brustkorbes erfolgt, aber die Herzkranzgefäße eben am schlagenden Herzen ohne zusätzliche Ischämie, also Durchblutungsstörung, wieder anastomosiert.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Bräutigam, der ins Klinikum kommt mit Herzinfarkt. Das haben wir mal postuliert, der ist kathetert worden, Stent ist implantiert worden, das Gefäß ist wieder offen. Der Applaus ist groß im Katheterlabor, ja. Jeder freut sich, Gefäß ist wieder offen. Das Ganze geht ja auch relativ einfach in Anführungszeichen über die Handgelenksarterie, ja. Also man führt heutzutage den Herzkatheter meistens über die Arterie am Handgelenk durch. Der Standardzugangsweg früher war dieses Leistengefäß, also die Arterie in der Leiste, die ist ja auch relativ groß. Aber im Handgelenk hat natürlich den Vorteil, dass man danach eine kleine Druckmanschette bekommt, der Patient mehr oder weniger auch mobil ist und nicht mit dem Druckverband da liegen muss. Jetzt haben wir den Patienten dadurch gerettet. Ja, es ist ein Eingriff, der oftmals nur 15 Minuten dauert, manchmal eine halbe Stunde, je nach Komplexität, manchmal auch eine Stunde. Wie würden wir denn jetzt weitermachen, Christian? Was sagst du jetzt? Patient hat seinen Stent, die Durchblutung ist wiederhergestellt.
Ja, der nächste Schritt ist natürlich, den Patienten wieder ins normale Leben zurückzuführen. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf die Sekundärprävention, also die Maßnahmen, die eine Prävention nach stattgehabten Infarkt abzielen, zu denen natürlich vor allem die Lebensstiländerung gehört, um die Risikofaktoren dann einzuschränken. Man würde den Patienten vielleicht auch in eine Reha schicken und ihn dort Ernährungstipps geben, eine Raucherentwöhnung anbieten. Und man würde eben ganz bestimmte Medikamente ansetzen, die in Studien gezeigt haben, dass sie einen Überlebensvorteil bieten. Da gehört natürlich der Beta-Blocker zum Beispiel dazu. Es gehört die Thrombozytenaggregationshemmung dazu. Das sind Medikamente, die die Herzarbeit ein bisschen reduzieren und gleichzeitig die Durchblutung fördern.
Gut, jetzt haben wir von der Sekundärprävention gesprochen. Also letztendlich bedeutet das, der Patient hat letztendlich eine koronare Herzerkrankung, hat einen Infarkt gehabt und wir versuchen jetzt durch die Sekundärprävention ein erneutes Ereignis zu verhindern. Ja, jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen, die auf uns zukommen und sagen dann, Herr Doktor, was kann ich denn machen? Was ist denn herzgesund? Was empfiehlst du diesen Menschen?
Ja, es ist ja witzigerweise, ist die Sekundärprävention von der Primärprävention gar nicht so unterschiedlich. Die Primärprävention bedeutet, dass man die Risikofaktoren, bevor ein Ereignis stattfindet, einschränkt und modifiziert, sodass die Patienten, auch wenn sie vielleicht Sorge haben, irgendwann mal einen Herzinfarkt zu bekommen oder ein gewisses Risikoprofil erfüllen, dass sie die Risikofaktoren eben angehen, dass sie frühzeitig das Rauchen aufhören, dass sie frühzeitig den Bluthochdruck einstellen, dass sie sich mehr bewegen, dass sie sich einfach auch gesund ernähren und ihren Zucker- und Fettstoffwechsel gut einstellen.
Ja, und da finde ich natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich auch sowas wie Vorsorgeuntersuchungen gibt, also Check-up-Untersuchungen. Denn gerade wenn man vielleicht ein Risiko hat, also wenn man schon weiß, dass die Eltern in jungen Jahren Probleme mit dem Herzen hatten, dann schadet es nicht, sich mal durchchecken zu lassen. Und dazu gehören ja schon Untersuchungen wie der Cholesterinspiegel, den man beim Hausarzt überprüfen lassen kann. Und eben anhand dieser Cholesterinwerte, Blutdruckwerte kann man natürlich auch ein gewisses Risiko ermitteln. Ja, und anhand des Risikos folgen natürlich weitere Untersuchungen. Aber man kann auch was tun, wie du es auch gesagt hast. Ja, das heißt, die Prävention gilt sowohl nach Ereignis als auch letztendlich auch als Primärprävention. Also Lebensstiländerung ist natürlich, beziehungsweise der Lebensstil an sich ist natürlich ein wichtiger Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf.
Gut, ich glaube, dann können wir mal zusammenfassen. Die Primär- und Sekundärprävention beim Herzinfarkt spielen eine ganz besondere Rolle. Wir haben verschiedene Therapieoptionen. Das können interventionelle Verfahren mit Stent-Implantation, das kann die Bypass-Operation sein. Und ich denke, das, was eigentlich alle mitnehmen müssen, ist dieses Bewusstsein, dass es diese Erkrankung gibt, dass es diese Erkrankung auch tödlich enden kann. Es ist Erkrankungen am Herz-Kreislauf-System sind ja die häufigsten Todesursachen ab einem bestimmten Alter. Und ich denke, was man auch mitnehmen muss, auch wenn es in der Geschichte bereits am Anfang erwähnt wurde, der Notarzt gerufen, die Nummer 112 sollte wirklich jeder kennen und dann die Erstmaßnahmen Patienten beruhigen und im schlimmsten Fall sogar Reanimationstraining vielleicht mal durchlaufen haben. Und wenn die eigene Führerscheinprüfung schon ein paar Jahre her ist, schadet es auch nicht, wenn man mal einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal auffrischt.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen.
Ein Herz, ein Team. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Der Podcast des Herzzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH.